Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Na, Weihnachten gut überlebt?
Ja, durchaus. War sehr nett.
Du auch. Sieht man, ja.
pass auf. Also erstmal muss ich aufpassen, dass ich das böse Wort nicht sage. Weil wir sind heute, wenn ich richtig zähle, wir nehmen auf drei Tage vor Neujahr, also am 28. Dezember. Und diese Folge zählt noch mit, das böse Wort, 5 Euro.
Ja.
Und ich bin, glaube ich, bei 44. Also bei mir wird schon durchaus teuer.
Ja, kommt das so.
Und ich versuche das jetzt zu vermeiden. Nichtsdestotrotz, Weihnachten sehr schön verbracht und Achtung, weil ja einer meiner ehemaligen Hausbewohner, der uns wieder besucht hat, kam und der kein Fleisch isst, wie viele junge Menschen dieser Tage, haben wir diesmal fleischlos Weihnachten gefeiert und zwar mehr oder weniger komplett. Wobei ich dazu sagen muss, morgens habe ich mir einen Schinken aufs Brot gelegt. Aber der Rest war
ein Cheat-Schinken.
Nein, das war Schinken-Cheat. Nein, das war gar nicht so. Es war ja gar nicht so ausgemacht. Aber wir haben zumindest abends die großen feierlichen Essen. Da war keine Gans oder Pute oder sonst irgendwas, sondern da war halt keine Ahnung mit Pilzen, Knödeln und sonstigen Sachen.
Und geht auch, oder?
Also ja, natürlich. Das habe ich ja gewusst. Es war vor allem sehr, sehr lecker, weil es einfach toll gewürzt war und wir gemeinsam gekocht haben auch mal. War richtig, richtig gut. Sehr aber gut. So viel zum Thema sieht man, also nix da.
Ja. Neue Tricks auf deinen alten Tag, ist doch schön.
Ja, was hast du denn zu Weihnachten gekriegt?
Ach du, wir haben uns eine Reise geschenkt, eine kleine Städtereise.
Ach wie schön. Wir
haben zur zweiten Reise gemacht nach
Hamburg. Ingolstadt. Ach so.
wir waren in Hamburg, sehr, sehr schöne Stadt. Also wirklich, das ist eine der Städte, wo ich mir durchaus vorstellen könnte zu leben.
Geht mir auch so, sage ich auch immer. Also erstmal, mein Sohn wohnt ja mittlerweile dort, der promoviert ja dort in Physik gerade. Deswegen der kam, eben das ist der Fleischlose. Und Hamburg gehört auch dazu, mit Dresden, muss ich dazu sagen. Also von der Schönheit her ist, finde ich, Dresden und Hamburg die nach München natürlich die einzigen Städte in Deutschland, wo ich ohne Schmerzensgeld hinziehen würde.
Also bei mir ist Hamburg und Münster. Das sind die Städte. Also
Münster, ja.
War ich begeistert.
Stimmt, war eine schöne Stadt. Aber ich weiß nicht, ob ich da gleich hinziehen möchte. Dafür kenne ich es wahrscheinlich zu wenig. Aber es war eine junge, moderne, sehr offene Stadt. Und das stimmt, da hast du recht. Ja.
Du, wir haben heute Folge 99. Ist dir das eigentlich bewusst, dass wir noch eine Folge bis zu 100? Wir haben das so getimed. Also es ist ja wirklich verrückt, dass wir der letzte Folge des Jahres ist die Folge 99. Wir starten mit Folge 100 ins neue Jahr.
Wie geil. Unfassbar. Ist das? Ja, ich finde das auch super. Und wir wollen, haben wir ja schon angedroht und angekündigt beim letzten Mal, in der 100. Folge mal was anders machen als üblicherweise. Wir wollen nicht nur wir zwei Schwachköpfe miteinander reden, sondern wir wollen, dass noch andere mit uns über ein Thema. Wollte ich jetzt nicht sagen. ein Thema mitbringen können, jemand, und wir einfach 10, 15 Minuten darüber reden, so wie wir zwei das tun oder wenn wir mal einen Gast haben, dann auch mal zu dritt, die seltenen Male, die das der Fall war, und das wollen wir in der 100. Folge allen Hörerinnen und Hörern anbieten, die Lust haben, mit irgendeinem IT-Cybersecurity-Thema, über das man reden kann, das also jetzt nicht so hoch spezialisiert ist, dass man erstmal so eine 3-stündige Universitätsvorlesungseinweisung braucht, wo man eine Meinung haben darf oder kann, das reicht auch völlig aus und dann darüber gemeinsam mit uns mal quatschen.
Genau, es ist ein Aufruf, wer Lust hat, mal Gast in unserem Podcast zu sein, hat jetzt die Chance, schreibt uns eine E-Mail, kommentiert den Podcast, schreibt uns bei Instagram, egal wie, über alle Kanäle. Wir werden in den nächsten Tagen das dann gemeinsam aufnehmen. Ihr bringt ein Thema mit und ja, dann freuen wir uns, was ihr für Dinge mitbringt und was ihr für Insights habt, die wir vielleicht noch nicht kennen.
Ja, super. Und Zeitspektrum, wir würden gerne aufnehmen um Samstag, den 3. Januar rum. Uhrzeit ist dann wurscht, wenn einer sagt, ich kann nur vormittags oder ich kann auch nur am Sonntag, wäre auch nicht dramatisch oder Freitagabend, das kriegen wir irgendwie gebacken. Aber so Samstag, der 3. Januar wäre toll, wenn das klappt. Also bitte auch vorher bewerben, das wäre natürlich auch schön.
Ja, das wäre gut, ja. Und ihr braucht so eine halbe Stunde eurer Zeit. Reicht schon aus, um Gast in einem Podcast zu sein.
Richtig. Erinnerst du dich, ich habe dir letztes Mal von Trackweight erzählt, dieser App, die das Trackpad als Waage, als Feinwaage.
Kuxa-App.
ja, genau. Ich habe ja auch gesagt, ich werde da noch mal ein bisschen nachgucken, weil es war immer sehr schwierig. Man musste nämlich den Finger immer auf dem Trackpad haben, damit der wahrscheinlich über einen kapazitiven Stromfluss da irgendwie überhaupt merkt, dass überhaupt was passiert und dann eben den Drucksensor benutzt und ausliest. Wir haben damit über Weihnachten tatsächlich zählt das?
Ja, klar zählt er.
Ja. Mal gucken, was im Transkript rauskommt. Wir haben damit Waffeln gemacht. Und zwar habe ich aus Spaß, also wir sind weggefahren auf eine Hütte, muss man dazu sagen, so eine Airbnb-Hütte, sage ich jetzt mal. Und wir wussten auch nicht, was da alles da ist. Und ich habe bei Aldi, kann ich ja mal sagen, einfach für 4,99, ich weiß gar nicht, dass das geht, einfach von den Materialkosten, gab es ein Waffeleisen, ein Mini-Waffeleisen, muss ich dazu sagen. Das hatte einen Durchmesser, also die Waffel von vielleicht 12 Zentimetern oder so, also wirklich klein. Aber es war eine witzige Idee und für den Preis dachte ich, mach's nicht falsch, habe ich eingepackt und mitgenommen und dann haben wir dort Waffeln gemacht damit und mussten natürlich wiegen und eine Waage gab es nicht in der Hütte und dann habe ich dieses Trackpad genommen. Und das ging weitgehend gut, weil man musste irgendwie Mehl, keine Ahnung, 175 Gramm, das war dann auch wurscht, ob es 200 waren oder nur 160, das hat damit recht gut funktioniert, aber so eine Feinwaage, wo du dann irgendwie so 7 Gramm abwiegst oder sowas, das funktioniert nicht.
Witzig. So ein Waffeleisen habe ich auch. Ich habe natürlich, also Waffeleisen bin ich sehr gut ausgestattet. Da habe ich noch mehr als 3D-Drucker oder Computer. Das ist
ja offensichtlich klar. Ja, aber dann lass mich kurz zu Ende erzählen. Ich habe es wirklich ausprobiert und habe eine Orangenschale auf das Trackpad gelegt. Und siehe da, das hat wirklich ausgereicht, um zu erkennen, dass da jetzt, ich sage jetzt mal, Strom fließt oder irgendwie kapazitiv irgendwas drauf liegt. Allerdings hat er mit der Orangenschale nichts gewogen. Man musste sie bewegen, wie so ein Finger. Und er hat nur dann das Gewicht gemessen, wenn sich der Finger bewegt hat. Und das machst du eben nicht so, dass der immer den gleichen Druck hat und du quasi auf Null tarieren kannst. Das hat nicht funktioniert. Aber wie gesagt, für Waffel
ist ja auch geht's. Mehr ein Gag. Also das Trackpad ist auch keine Waage, sondern es ist halt immer noch ein Trackpad. Das ist eigentlich ein Gag. Das ist das ist wie wenn du deinen, keine Ahnung, Gyrosensor aus dem iPhone oder aus dem MacBook dafür nimmst, eine Wasserwaage zu sein. Das ist halt keine Wasserwaage.
Genau, so ist es. Also annähernd geht's, aber mehr auch nicht.
Du, ich habe am über die Feiertage, ich muss einen kurzen 3D-Druck-Exkurs machen. Mein 3D-Druck hat mal wieder nicht funktioniert. Oh. War mal wieder kaputt. Ich habe ihn benutzt. Wir haben viele Weihnachtsgeschenke gedruckt, sage ich mal. Also Weihnachtsbaumkugeln und so weiter. Da kommen auch immer gut an. Und irgendwann ging es nicht mehr. Es hat nicht mehr funktioniert. Also er hat einfach ins Leere gedruckt oder hat dann Spaghetti gedruckt. Und es ist wirklich dann, macht dich das wahnsinnig. Weil es funktioniert und auf einmal geht es nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, dass der Spaß am 3D-Druck liegt am Reparieren auch mit. Also das ist einer der Hauptvorteile. Und ich sag dir, warum. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Reparieren. Reparieren einmal, du findest den Fehler, bestellst ein Ersatzteil und reparierst es dann eine Woche später, wenn das Teil da ist. Das ist nicht geil. Geil ist es, wenn du den Fehler findest, reparierst das mit einem Ersatzteil, das du schon auf Lager hast und kannst das sofort fixen. Und mittlerweile habe ich so ein Lager an Ersatzteilen, dass ich den Fehler nicht nur finden kann, nein, ich habe auch das Teil da, um es sofort zu lösen. Und das ist so ein geiles Gefühl, wenn du einen 3D-Drucker oder einen Druckkopf auseinandergebaut hast, baust ihn wieder zusammen und es läuft wieder. Hey. Da musst du mir selbst auf die Schulter klopfen, wie gut das war.
Okay, mache ich auch jetzt mal virtuell. Aber möchtest du damit andeuten, du hast nicht nur deinen Drucker, du hast denselben nochmal in Einzelteilen in der Schublade liegen?
Nee. Also nicht alles natürlich, aber so die Hauptteile, die öfter kaputt gehen, sage ich mal, so das Hotend, also unten, wo das Filament rausläuft, oder der Extruder, das ist quasi so der kleine Motor, der das Filament durchschiebt, das habe ich jetzt schon als Ersatzteil da. Weil jedes Mal, wenn ich mir ein neues bestellt habe, habe ich mir gleich noch einen Ersatz bestellt. Und habe dann irgendwann festgestellt, beim mal sortieren, aufräumen, ich habe jetzt quasi 4 Stück von allen da liegen. Und das heißt, das kann jetzt noch ein paar Mal kaputt gehen und habe noch Zeug da.
Also du hast nachbestellt doppelt, obwohl du das Teil schon hattest. Ja. Oder auch nicht so klug. Da gibt es so Apps, die einem helfen, so Einkaufslisten-Apps oder so.
Egal. Aber besser haben als brauchen, Tobi. Ne?
Das stimmt, da hast du recht.
Ja. Also ich liebe es. 3D-Druck nach wie vor das beste Thema. Beste.
Du hast noch ein Thema. Und das hast du mir heute geschickt. Und das ist eins, wo ich mir dachte, nicht schon wieder zum neuen Jahr. Es kommt immer um die Jahreswende, kommt einer wie du um die Ecke und sagt, ihr guck mal, hier ist die Top-10-Liste der meistgenutzten Passwörter in Deutschland.
Ja, ich weiß, das ist ja, ich meine, jedes Jahr kriege ich auch die Frage gestellt, sag doch mal, was sind denn so deine Predictions fürs neue Jahr, was passiert denn so im Cybersecurity-Umfeld, was sind denn die größten Probleme? Und eigentlich kannst du es seit Jahren wiederholen und musst anfangen damit, hey, die Passwörter sind einfach schlecht. Eure Passwörter sind schlecht.
Ja, aber diese Top-10-Listen sind doch einfach nur Schrott. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch einfach Schwachsinn. Ich habe nachgeguckt, weil ich wusste, ich habe darüber schon mal einen Artikel geschrieben und es war ein Blogbeitrag von mir und der ist vom 21. Dezember 2020. Der ist schon 5 Jahre her. Damals habe ich mich schon aufgeregt, dass diese Top-10-Listen einfach nur schwachsinnig sind. Und zwar aus folgendem Grund. Diese Passwörter, die da immer genannt werden, sind Passwort, ich liebe dich oder I love you, 1234, 123. 345, 123456 und bis 8 und so weiter und so fort. Das ist deswegen Unsinn, weil das einfach Listen sind, die seit Jahrzehnten kursieren mit Milliarden von Passwörtern. Wenn du solche Top-10s machst, dass sie wirklich sinnvoll sind, dann musst du sagen, das sind die Passwörter, die aus dem Jahr 2025 stammen. Und zwar, jetzt muss man aufpassen, nicht in 2025 geleakt wurden, weil wer weiß, von wann die gestohlen sind oder sonst irgendwas, das funktioniert nicht.
Du kannst natürlich auch ein Passwort wie, also auf dieser Top-10-Liste, die da mit der kursiert ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist das meistgenutzte Passwort. Und ich glaube, also das dauert bestimmt Stunden im Internet, einen Dienst zu finden, wo du dieses Passwort nutzen könntest.
Genau, wo es überhaupt noch erlaubt ist.
Wo es noch geht, ja, genau.
So ist es.
Das gilt auch für alle anderen Passwörter auf dieser Liste, weil das sind einfach Abwandlungen oder mal hochgezählt bis 9. Dann das Wort Password oder Admin oder sowas, das geht ja auch gar nicht. Also das müssen ja alte Passwortlisten sein, die seit Jahren kursieren oder vielleicht auch dann kombiniert werden mit neuen Listen und so weiter.
Ja, aber da sind halt von früher noch so viele 1, 2, 3, 4, 5 Einträge drin, dass die einfach immer auf Platz 3, 4 oder 5 bleiben. Ja. Und es kommt ja noch was dazu, neue Passwörter, also die müssen ja auch im Klartext sein. Und im Klartext sind sie ja nur aus zwei Gründen. Entweder sie sind zu knacken, das heißt, weil ich noch so einen miesen MD5-Hash benutzt habe oder gar keinen Hash und nicht eben sowas wie Bcrypt oder Argon 2. Und die andere Alternative ist jemand auf eine Phishing-Mail reingefallen. Und machen wir uns nichts vor, und ich behaupte keinesfalls, dass alle Leute, die auf Phishing-Mails reinfallen, dumme Menschen sind oder sonst irgendwas. Aber es ist durchaus wahrscheinlicher, dass Leute, die extrem gute Passwörter machen, weil sie wissen, wie es geht, weil sie auch wissen, warum, seltener, ich sag bewusst seltener und nicht gar nicht, auf Phishing-Mails reinfallen. Deswegen glaube ich, diese Listen sind einfach Bullshit.
Ja, ich stimme dir zu. Ich bin trotzdem der Meinung, dass die meisten Passwörter der Leute schlecht sind. Also da brauche ich nur im bekannten Umfeld mal fragen, wie viele Leute einen Passwortmanager nutzen. Das sind halt leider immer noch zu wenige. Ja, also die Leute, die den Passwortmanager nutzen, die haben ein komplexes Passwort generiert und nutzen das auch, zumindest für die wichtigen Dienste. Aber der Großteil der Passwörter, meines Erachtens nach, ist nach wie vor schlecht. Durch das Passwort Reusing, du musst es dir merken können, das können nur schlechte Passwörter sein.
Ja, die Frage ist, tauchen die in diesen Statistiken auf? Und das bezweifle ich eben.
Also, dass jetzt keiner ein Passwort ABC mehr hat, hoffe ich mal, dass es gegeben. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, Passworthygiene, das ist zum Beispiel das, was ich zwischen den Jahren mache. Also ich habe meinen Passwortmanager hier. Ich drucke mir meine Passwörter aus, alle, die ich habe, nochmal auf Liste und dann gehe ich die nach und nach durch und ändere die. Also dann streiche ich die durch, ganz normal mit einem Papier und einem Stift, so wie du das normalerweise machst, Tobi.
Ja.
Und dann gehe ich nach und nach hin und ändere diese Passwörter. Also die wichtigen 20 oder wichtigen 30 einmal im Jahr. Das reicht auch vollkommen aus. Aber das ist so Tasks, die ich zwischen den Jahren mache.
Gut, finde ich eine super Sache. Ich mache wieder mein Backup. Ich habe dann mit meinem Bruder, die Platte wurde mir wieder geschenkt zu Weihnachten. Da packe ich jetzt die ganzen Fotos und Dokumente drauf, die wir dieses Jahr ausgefüllt haben. Unter anderem auch, ich sag's gerne nochmal, einfach um andere ein bisschen zu motivieren, Patientenverfügung. Die haben wir ja letztes Weihnachten gemacht und dann irgendwie im Januar mit Arztstempel und so weiter fertiggestellt. Auch die sind natürlich eingescannt und jetzt da drauf. Und dann kriegt mein Bruder die halt wieder und legt die bei sich in den Schrank.
Das ist sehr gut. Das finde ich richtig gut. Nutzt du Adobe-Produkte eigentlich?
Ja, hin und wieder. Also
so Acrobat Reader oder Acrobat oder Photoshop und so.
Ja, in seltenen Fällen. Also mit Vorschau oder so kann man ja fast alles machen. Und ja, manchmal nutze ich auch das Produkt von Adobe noch.
Ich frage deswegen, weil die haben ganz schön an der Preisschraube gedreht. Das ist schon teuer jetzt. Also Adobe kostet jetzt, also ich glaube, die Creative Cloud, wenn du es im Monat hast, kostet 65 Euro oder so.
Wow.
Und da hat glaube ich, auch in USA haben sie gespart. Also ich glaube, das Doge hat Adobe-Lizenzen gekündigt. Zumindest das, so das Gerücht.
So das, ja, genau. Also Doge ist diese Nichtregierungsorganisation, also kein Amt, aber die waren eingesetzt vom Trump und da war Elon Musk mit einer anderen Person, deren Namen ich jetzt nicht mehr parat habe, federführend und die haben erstmal den Staatsapparat aufgeräumt. Also die haben tausende Menschen, so habe ich es gelesen, einfach so entlassen, ohne zu fragen, was die machen überhaupt und ob das sinnvoll ist. Und sie haben auch alle Verträge gekündigt, die sie irgendwie in die Finger bekommen haben. Unter anderem angeblich auch Adobe-Lizenzen. Ich habe mal nachgeguckt, in Höhe von 4,192 Millionen Dollar.
Halte also ich nicht jetzt so viele Lizenzen bei dem Preis eigentlich.
Naja, da kann man schon fragen, wie viele das sind. Wenn du sagst, die kosten jetzt, keine Ahnung, 50 Dollar im oder 60, dann haben die schon sehr viele Lizenzen gehabt. Aber jetzt ist es blöd, weil jetzt wurden ja diese Epstein-Files gerade veröffentlicht und man liest immer wieder, und ich habe es überprüft, ich habe mir ein paar wirklich runtergeladen und das nachgeguckt. Bei einigen geht's, bei anderen nicht. Also es kommt offensichtlich wirklich drauf an, wer die geschwärzt hat. Da kann man die geschwärzten Stellen über Copy-Paste einfach wieder sichtbar machen. Also da.
Und da kann man es nur an den Kopf greifen. Also denkt man ja wirklich nach, dass wenn sowas von einer Regierungsorganisation oder von einem Geheimdienst geschwärzt wird, dass die Leute sich auskennen und sagen, hey, wir machen das unkenntlich und zwar richtig unkenntlich.
Ich habe mal nachgeguckt, ich habe von, ich glaube 2002 war es, da hatte ich das in meinen Vorträgen, 2002, damals war das noch irgendwie so ein George Bush, ich weiß gar nicht, ob der erste oder der zweite mit irgendwie so einem Irak-Dingsbums, und da konnte man das auch machen. Also das ist so was von absurd, dass das noch geht, aber echt krass.
Ja, also gut, es liegt nicht an Adobe, um das nochmal klar zu sagen. Also man kann das mit allen Tools richtig und falsch machen. Und in dem Fall gehen wir mal davon aus, dass es kein Softwarefehler ist, sondern dass es einfach ein Anwenderfehler war, indem er einfach sozusagen einen schwarzen Balken drüber gelegt hat, aber den Text unten einfach gelassen hat.
Sehr, sehr. Und im Normalfall wird man auch gewarnt, dass wenn man das macht. Also auf Mac zum Beispiel, wenn ich da in dem PDF ein schwarzes Rectangle, ein schwarzes Rechteck drüber ziehe, dann sagt der, du pass auf, da kann man noch das Zeugs drunter sehen. Also selbst mit Nicht-Adobe-Produkten, der Apple, die Apple-Vorschau sagt einem das auch schon gleich. Also das ist schon ganz, ganz spannend.
Naja. Das ist crazy. Oh Mann.
Apropos Apple. Ich würde gerne von zwei Apps berichten. Also letztes Mal war es ja diese Trackmate, also diese Waage auf dem Trackpad. Und ich habe dich gestern angeschrieben und habe gefragt, weil es mich einfach seit Jahren nervt. Wieso kann es sein, dass das Icon auf macOS, also auf dem MacBook, dem Laptop, sage ich jetzt mal, wenn ich in ein VPN gehe, praktisch nicht zu unterscheiden ist zwischen VPN an und VPN aus. Also erstmal schaut's überhaupt nicht nach VPN aus, wo du sagst, okay, damit kann ich irgendwas verbinden, was weiß ich, eine Wolke mit einem X durch oder was auch immer, sondern es ist einfach, es schaut aus wie eine Batterie mit vier Feldern. Und wenn man genau, aber wirklich ganz genau hinguckt, sieht man einen Unterschied. Wenn du das VPN nämlich an ist, sind diese vier Felder nicht weiß, sondern sie sind hellst grau. Also wirklich ein Stüfchen heller. Das siehst du wirklich nur, wenn du es weißt und genau hinguckst und es am besten auch noch vergrößerst ohne Ende. Und ich habe mich gefragt, kann man das nicht ändern? Und dann habe ich nach der Datei gesucht. Wo ist die System-Icons? Habe die auch gefunden.
Die Icon-Datei hast du gesucht?
Ja, habe ich auch. Das ist jetzt schon länger her. Ich habe das Problem, schleppe ich ja mit mir schon seit Monaten rum. Habe die gesucht und dann theoretisch kann man die ändern, aber das Problem ist, du kannst sie nicht zurück ins System spielen, weil macOS das natürlich nicht annimmt, weil sie die Datei verändert ist und nicht mehr signiert ist. Also da passt dann der Hashwert logischerweise nicht mehr, mit dem sie signiert wurde, und dann nimmt er die nicht. Also das, du kannst jetzt nicht einfach Paintbrush öffnen, sage ich jetzt mal, und das Ganze machen. Aber ich habe gestern erst dann noch ein bisschen weiter gesucht und bin auf eine kleine App gestoßen, die schon in Version 3.1 vorliegt. stammt allerdings aus dem November 2024, also ist schon über ein Jahr alt und auch entwickelt von einem Münchner Entwickler, wie letztens unser Gast Justin, aber der heißt Alexandre Colucci. Und dieser Alexandre Colucci ist ein Softwareentwickler und offensichtlich macht er noch mehr. Der schreibt nämlich hier, Achtung, auf Englisch ist er auf seiner GitHub-Seite mit iCraft Products that delight users. Und dann führt er Sachen auf wie Elgato Stream Deck oder iTV. Also wirklich Produkte, die wir kennen. Und der hat, wie gesagt, in Version 3.1 im November 2024 ein Tool geschrieben, das heißt VPN-Status. Ich werde das natürlich in den Shownotes verlinken. Wenn du da das normale VPN, das du also selber in den Netzwerkeinstellungen einstellst, startest, hast du ein eigenes Icon. Rot, wenn es aus ist, gelb, wenn du auf Autostart bist, aber die Verbindung nicht klappt, oder grün, wenn es aktiviert ist. Und endlich ist genau das vorhanden, was ich will, halt mit einem Extra-Tool, aber es startet von alleine, kann man entsprechend einstellen, es funktioniert und ich bin Alexandre richtig dankbar. Ich verlinke es, kann jeder nutzen, endlich geklappt.
Das ist interessant, ich habe das Problem nicht, weil die VPN-App, die ich nutze, hat ein eigenes Icon, die nutzt quasi diese macOS-Funktion gar nicht.
Ja.
Deswegen habe ich das Problem noch nie gehabt, aber ist natürlich sicherheitsrelevant irgendwo, wenn du ein VPN hast, aber nie sicher bist, ist es jetzt an oder aus.
Also erstmal, ich habe auch eine VPN-App, eine externe, die auch ein eigenes Icon hat, klar. Aber ich habe auf meiner Fritzbox und auf der Fritzbox der Schwiegermutter mir ein eigenes VPN eingerichtet. Ich gehe nämlich gerne über meine eigene Zugangsdaten und nutze nicht noch NordVPN oder Freedom oder sonst irgendwas, sondern ich nutze gerne meinen eigenen Zugang, auch im Ausland. Da weiß ich, da habe ich eine deutsche IP-Adresse damit wegen Netflix oder sonst irgendwas, weil manchmal meckern die ja auch und wissen, das ist eine NordVPN, das geht nicht und so weiter. Und dafür brauche ich oder wollte ich dieses Icon haben.
Verstehe.
Genau.
Ich habe ein Thema Richtung Cyberwar. Das ist leider jetzt auch kein richtig schönes Thema, aber man kann mir die Frage stellen, wo fängt der Cyberwar an und wo hört er auf? Also ich habe eigentlich immer in meinen Vorträgen gesagt, Cyberwar ist Hollywood, ist Bullshit, gibt es nicht und musste da jetzt ein bisschen zurückrudern in den letzten Jahren, weil es gibt es ja sehr wohl, dass jetzt Länder auf der digitalen Ebene angegriffen werden, dass kritische Infrastrukturen angegriffen werden, dass Regierungen infiltriert werden mit Trojanern und so weiter und so fort.
Ja.
Jetzt gibt es aber es gibt eine Attacke auf Europa, wo ich sagen würde, ja, das könnte schon damit reinzählen. Da geht es eben um Fake News Kampagnen. Es gibt bei Facebook einige, ja, in Anführungszeichen zu sehen, News Magazine, die den absolut wildesten KI-Dreck posten. Also das sind so Seiten, immer kommen mehrere News am Tag, immer mit KI-Fotos, Themen quer durch die Bank über Geschichte, aber dann auch aktuelle Themen, wie zum Beispiel, ich muss es kurz aufmachen, ich habe es mir hier extra hingelegt, weil das ist so unfassbar. Orban schmeißt von der Leyen raus. Eilmeldung vor einer Minute.
Geht ja das, gar nicht.
Nein, das ist natürlich totaler Quatsch, ja. Also, und nur solche Sachen oder Merz wird verhaftet, fliegt aus dem Kanzleramt und also wirklich der größte Schwachsinn. Bei Facebook gepostet mit hunderten Kommentaren dann drunter. Wenn du die Kommentare anschaust, dann sind das ja vermeintlich echte Menschen auf jeden Fall dahinter. Also es sind nicht nur Bots, die da kommentieren, Das sind meines Erachtens nach echte Menschen, die aber, sage ich mal, Medienkompetenz jetzt nicht oben auf ihrer Agenda stehen haben. Ja?
Also du meinst, ich wollte jetzt gerade sagen, weil diese Nachrichten, die sind ja an sich schon entlarvend falsch. Also wenn man die liest, weißt du ja, wenn du bis 4 zählen kannst,
genau,
machen wir nicht 3, sondern 4, dass das nicht stimmen kann.
Genau, und es sind immer solche Takes und es kommen dann immer irgendwelche vermeintlichen, Lösung von rechten Parteien. Mhm. Dementsprechend sind auch sehr viele AfD-Anhänger unter den Kommentatoren dort. Wenn man das ein bisschen nachschaut, kann man sehen. Sehr viele ältere Menschen. Also offensichtlich Facebook ist vielleicht auch jetzt die Plattform für ältere Menschen. Aber gerade in diesen Kommentarspalten finden sich eigentlich Leute, jenseits der 60, die da kommentieren und das wirklich ja, für voll nehmen. So nach dem Motto, hey, da war eine News, Merz verhaftet, aus dem Kanzleramt geflogen, und so, ja, endlich geht's den Verbrecher an den Kragen, so ungefähr. Ja, und ich denke so, hä? Seid ihr dumm? Weil, also das würde wahrscheinlich auch in der Tagesschau kommen, wenn der Friedrich Merz verhaftet werden würde. Könnte man davon ausgehen. Also,
kann man davon ausgehen, ja.
Aber ja, und da ist jetzt die Frage, diese Kampagnen, die auch mitunter schlecht übersetzt sind, das ist also kein Muttersprachler, der diese Dinge da postet, oder diese News da schreibt, kann man das als Cyberattacke auf dem Land verstehen? Ich würde mittlerweile sagen, ja. Ja. Und warum geht das? Warum kann man ohne Probleme so einen Müll in unsere Kanäle reinschreiben?
Naja, weil in dem Land, aus dem diese Plattformen stammen, es mittlerweile wichtiger ist, Freedom of Speech in alle Richtungen offen zu halten, außer es geht gegen eine US-amerikanische Regierung. Sagen wir es mal so. Egal, was es ist, es darf noch so absurd und falsch sein, aber solange es nicht gegen die jetzige amerikanische Regierung ist, muss alles erlaubt sein. Also es ist ja so, dass wir auch öfters zu hören kriegen, dass bei uns die Freedom of Speech unterdrückt wird, weil wir sowas haben wie Hate Aid zum Beispiel oder andere Organisationen, die gegen Hass im Netz vorgehen. Also das sieht man auch deutlich, dass denen jetzt Konten gesperrt werden oder indirekt Konten gesperrt werden, weil man die auf eine Terrororganisationsliste setzt und damit Banken Probleme haben, denen ein Konto zu geben, wenn sie nicht selber irgendwo dann auch gesperrt werden sollen.
Es geht also quasi genau in die andere Richtung, dass die Menschen, die dagegen vorgehen, jetzt Probleme kriegen.
Ja, sehen also, wir ja.
Ja. Aber müsste man da nicht was gegen tun? Also müsste da nicht auch eine EU sagen, hey, passt mal auf, Leute, wir haben zwar hier freie Meinungsäußerung und du darfst auch sagen, was du denkst, aber massiv Fake News verbreiten geht halt nicht. Also irgendwo ist halt eine Grenze. Und ich weiß schon genau, dann ist das Argument, ja, aber es ist ja Zensur.
Ich sehe das ein bisschen schwierig, deshalb, weil wir haben diese Gesetze ja. Und ich überlege gerade, wo das war, letztens bei einer Diskussion, nämlich auch mit diesem Argument irgendwie ein bisschen in die Nesseln gesetzt. Ich glaube sogar bei dir, wir haben drüber geredet, wo ich gesagt, ja klar, das war sogar im Podcast hier. Ich habe gesagt, da müsste man irgendwie ein Gesetz oder so machen. Und du antwortest richtigerweise, diese Gesetze gibt es ja, man muss sie nur durchsetzen.
Ja, aber du hast ja keine Chance offensichtlich bei Facebook was löschen zu lassen oder dass diese Accounts irgendwie gefleckt werden durch einen Faktencheck, weil Faktenchecker sind ja auch nicht mehr da. Also kommen wir nochmal zur Einstiegsfrage. Würdest du das als Cyberwar-Aktivität sehen?
Alles, was ich bin ja ein großer Demokrat und Freund von Demokratie, auch von der Verteidigung von Demokratie und finde es manchmal sogar schwierig, dass wir Sachen zulassen, die eindeutig Demokratie zersetzen sind. Und das gehört meines Erachtens da auch zu. Und ich glaube, ich würde das als Cyberwar bezeichnen, wenn diese Aktivität entweder bewusst oder gefördert wird durch einen fremden Staat, der damit unsere Demokratie zersetzen will. Und ich sehe das so, deswegen ja, würde ich so behaupten.
Ich sehe es auch so. Und also, ob es jetzt gefördert wird, es wird zumindest geduldet, kann man sagen. Ja, also durch die Plattform könnte man so interpretieren, wird es geduldet. Die Frage ist, was macht man draus? Also, du wirst die Leute nicht dazu zwingen können, einen Internetführerschein zu machen. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Dagegen halten, also wie gesagt, ich habe mir das angeschaut, da sind hunderte, wenn nicht tausende Kommentare drunter, mit Daumen hoch so ungefähr. Da bringt es auch nichts reinzuschreiben, ey Leute, das ist KI-generierter Scheißdreck.
Das liest eh keiner.
Das liest keiner. Und wenn, dann nimmt es keiner ernst. Also das.
Ja.
Also ich bin da ein bisschen verloren, ehrlich gesagt. Also weiß nicht, was man tun soll.
Du erinnerst dich an die fantastische Nora Wunderlich, mit der ich das tolle Buch What the Fuck, so tickt das Netz schreiben durfte, eine Psychologin, mit der ich auch zwei, dreimal auf Vorträgen war. Und ich habe ihr mal ein kleines Tool programmiert, das sie dann in diesen Vorträgen genutzt hat. Zuerst habe ich überhaupt nicht verstanden, was sie macht. Und zwar haben wir ein sehr, sehr einfaches soziales Netzwerk nachgebaut. Da ging es nur darum, du hattest ein Login, also ohne User und Passwort, sondern du hast einfach ein Feld, wo du deinen Namen reingeschrieben hast und danach konntest du was posten und es tauchte dann unter einem, ich nenne es jetzt mal Start-Post eines jungen Mädchens auf. Und es ging darum, dass sie dann gesagt hat, hier pass auf, jetzt gehen mal 5 Jungs auf die Seite und 5 Mädels auf die Seite. Und die Jungs hatten die Aufgabe, und das war wurscht, war geschlechtlich gemischt, spielt jetzt keine Rolle. Aber diese Seite hier, die 5, die beleidigen jetzt dieses Mädchen und die anderen versuchen sie zu verteidigen. Also immer, wenn da stand, du bist hässlich, haben die anderen versucht, dagegen zu argumentieren. Nein, schau mal, wie hübsche Haare sie hat oder sonst irgendwas. Und es war sehr schnell klar, dass die Verteidiger keine Chance haben, weil die Zeit, in der sie sich beschäftigen, wie man auf so einen Post überhaupt reagiert und was man da schreibt, in der Zeit haben die anderen schon fünfmal was Neues reingerotzt, und zwar wirklich reingerotzt, nämlich Beleidigungen oder sonst irgendwas. Das heißt, du hast einmal deutlich weniger Posts, die positiv sind, und die anderen überschwemmen alles, und damit wirst du mit jedem Post, den du positiv setzt, schlicht und ergreifend gar nicht wahrgenommen. So, das Einzige, was sie da sagte, und das hat sich auch dann in dem Test gezeigt, wenn du sehr viel mit Herzchen-Emojis oder positiven Emojis arbeitest, ist man zumindest optisch erkennbar, aber es reicht trotzdem nicht. Und ich werde einen Satz von der Nora nie vergessen. Sie sagte, es macht überhaupt keinen Sinn, gegen zu argumentieren. Was willst du auch antworten auf Gesterben? Da gibt's nichts.
Ja, also ja, klar.
Genau der Punkt.
Ja. Puh, es ist schon eine schwierige Situation, weil du einfach nichts gegen diesen ganzen Müll machen kannst. Also ja. Du kannst sagen, klar, irgendwann sind die Leute, die so gar keinen Filter haben oder gar keine Ahnung haben, was KI ist, sterben weg. Ja, also irgendwann sind die Leute automatisch ein bisschen mehr trainiert da drauf, weil sie wissen, was alles möglich ist mit dem Thema. Okay, aber das dauert noch 40 Jahre.
Ja.
Ist also auch keine Lösung. Du kannst sie nicht dazu verbannen, Medienkompetenz aufzubauen. Das wird nicht passieren, wird nicht funktionieren. Also müssen wir damit leben.
Ja.
Ja.
Ja. Und umgehen müssen. Und genau, manchmal auch einfach akzeptieren, blöderweise. Vielleicht auch mal zurückziehen oder sonst irgendwas.
Ja, ja gut, also bei Facebook bin ich auch nicht mehr aktiv. Tatsächlich hatte ich den Account lange Zeit deaktiviert.
Ja.
Und habe ihn aus den dümmsten Gründen wieder aktiviert, weil eine lokale Gruppe aus dem Ort hier, und ich wollte eine Information über den Ort haben. Da gibt es eine Gruppe, wo sich quasi 300 Leute aus dieser Ortschaft, in der ich wohne, versammeln. Mhm. Und da gibt es immer Informationen zum Ort. Das war der einzige Grund, warum ich noch bei Facebook überhaupt den Account noch habe. Das ist total verrückt. Also,
ja.
Aber ich werde ihn wieder deaktivieren. Also guter Reminder, auch zwischen den Jahren Facebook-Account deaktivieren.
Ja. Vielleicht hast du gemerkt, vor diesem Thema, das wir gerade besprochen haben, habe ich gesagt, ich möchte gerne zwei Apps vorstellen. Und wenn du bis drei zählen kannst, lieber Rüdiger, wirst du gemerkt haben, ich bin nur zu einer gekommen. gibt es ein Tool, mit dem du auf Vorträgen zum Beispiel, wenn mal ein alter Beamer oder sonst irgendwas da ist, deine Bildschirmauflösung umstellst? Und ich rede jetzt nicht von den Systemtools, die mit dem Mac mitkommen, weil die sind, sagen wir, eher mau.
Ja, nee, also ich habe früher immer das Gerücht gehört, hey, wenn du einen Mac anschließt, es gibt immer Probleme. Ganz ehrlich, ich habe da seltenst Probleme. Seltenst.
Ja. Ja, es liegt auch, wenn dann, ganz, ganz selten am Mac, sondern an der Umgebung.
Aber du kennst das. Du kommst mit dem Mac und der Techniker sagt schon,
oh Gott.
So einer.
Ja.
Ja. Rollt schon mit den Augen, ja?
Meistens aber nur, wenn es, also klingt jetzt ein bisschen blöd, interne Techniker sind, sage ich jetzt mal. Also die da die Technik mitmachen, weil sie da arbeiten bei der Firma. Wenn ich irgendwie Garens und Buttermann oder sonst irgendwas als Veranstaltungstechnik-Dienstleister habe, dann läuft das, das ist denen völlig wurscht, mit was du ankommst, die machen das irgendwie immer alle hin. Aber pass auf, ich habe bis vor kurzem und seit Jahren schon ein Tool genutzt, das ist kostenlos, das heißt QuickRes. QuickRes schaut nach, was dein Monitor irgendwie kann, und dann mit Doppelklick auf so ein Icon oben in der Taskleiste kannst du dann sagen, jetzt möchte ich die Auflösung ändern hier, und dann macht er das, und der zwingt den Rechner auch dazu. Also auch Auflösungen, die du nicht in der Systemeinstellung siehst. Hat mir ein paar Mal geholfen. Jetzt hat mir mein Sohn aber was gezeigt. Und ich habe es mir sofort installiert. Das kann man auch ein paar Tage testen. Und danach muss man es allerdings bezahlen. Kostet mit Tax 24 Euro einmalig. Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch, auch wenn es erstmal viel klingt. Das Ding heißt Better Display. Better Display kriegst du über die GitHub-Seite von Waydabber. Und auch die werde ich natürlich verlinken. Und da kannst du absolut alles verändern, was auch der HDMI-3-Standard, der ja noch nicht mal verabschiedet ist, bietet. Also ein Beispiel, du schließt dich an Beamer an, sagst, ich hätte gern die und die Auflösung, dann gibt er die auf deinen Monitor, er gibt die nach draußen, aber du kannst die Helligkeit ändern auf dem Beamer und nach unten fahren zum Beispiel, also dunkler machen, und die auf deinem Monitor hell lassen. Mhm. Also das sind so Dinger, die habe ich bis jetzt nie wirklich zwingend gebraucht, Aber manchmal in der einen oder anderen Umgebung, ich mache doch sehr viele Vorträge im Jahr, hätte das schon helfen können. Man kann unterschiedliche Auflösungen einstellen, wenn man die Bildschirme nicht spiegelt und so weiter. Also ganz ehrlich, wer sowas öfters mal nutzt und an vielen verschiedenen Geräten sich andocken muss, Better Display, Waydabber auf GitHub, phänomenal.
Ja, cooler Tipp. Also auch da wieder, warum baut Apple das nicht ein oder Microsoft letzten Endes, weil der Standard gibt's her, die Funktion ist da.
Ja, ehrlich gesagt glaube ich, dass es ein bisschen daran liegt, dass man da auch was falsch machen kann. Also wenn du dich nicht wirklich damit beschäftigst und es umgestellt bleibt, dann ist es blöd. Zum Beispiel, also eine Sache kennst du vielleicht auch, manchmal schlägt man sich an Beamer an und du sagst irgendwie, ist alles grünlich oder so, oder das Rot kommt nicht raus. Und dann gibt's ja da so einen Farbraum, den man einstellen kann, der bleibt dummerweise. Und ich habe gemerkt, ich bin monatelang mit einem falschen Farbraum rumgelaufen, habe mich immer gefragt, warum mein Display nicht so bright und colorful ist, wie ich es eigentlich kannte, bis ich wieder gemerkt habe, ich muss auf Apple RGB umschalten und dann macht es puff und das war wie ein neuer Bildschirm. Ja. Das ging wieder. Also man kann dann auch was falsch machen und ich glaube, dass für den Support das dann durchaus schwierig ist. Also die versuchen wahrscheinlich mögliche Fehlerquellen wegzulassen, wenn sie nicht wirklich notwendig sind als Funktion.
Ja, man könnte aber so einen Advanced-Modus machen, dass du halt solche Sachen machen kannst, weil das ist ja häufig das ist das häufigste Problem. Du schließt einen Monitor an und die Auflösung passt nicht.
Ja.
Weil irgendwie beim Handshake irgendwas nicht erkannt wurde und dann kannst du die native Auflösung vom Monitor nicht auswählen. Dann steckst du wieder aus und ein. Manchmal geht's nicht. Also schon oft die Probleme gehabt mit so einer Software oder mit, wenn das besser wäre im Betriebssystem, da wäre schon viel geholfen, glaube ich.
Ja. Deswegen nicht besser Display, sondern better Display.
Better Display. Sehr, sehr gut. Schaue ich mir an. Ja. So, hast du noch eine App? Nee, eins, zwei, nee. Drei.
Nee, App bin ich fertig. Ich habe aber noch eins, zwei. Nee, ich habe noch drei Themen, wenn ich es richtig gesehen habe. Okay. Ich könnte noch vier sogar erzählen.
Ja, okay. Dann erzähl doch mal von Spotify. Du bist auch kein Spotify-Kunde, oder?
Nein, ich nicht. Meine Tochter, aber.
Ja. Ja, wir haben auch einen Spotify-Kunden im Haus hier. Ich nicht. Ich finde die App nach wie vor scheiße, unbedienbar. Finde die Company scheiße. Also von daher, ich werde auch kein Spotify-Kunde mehr werden. Ja.
Aber du kannst dir denken, worum es geht, weil du die Meldung auch gelesen hast. Es geht um Anna's Archive.
Ja, irgendwann hat Spotify gescrapt und hat einfach mal alles runtergeladen, ne?
So ist es. Und zwar, alles ist gut. Also es ist ganz interessant. 99,6% von Spotify im Bereich Streaming. Und das sind nur 37% aller Recordings. Das heißt, es sind schon mal nur 63% oder 63% werden praktisch nie gehört. Nie. Ja. Aber die speichern die. Also 86 Millionen Tracks von 256 Millionen wurden runtergeladen und stehen jetzt zur Verfügung. Also jeder kann sich quasi alles, was man auf Spotify normal gehört hat und schon mal abgerufen hat, downloaden. Da stand ja in jeder Zeitung, in jedem Online-Portal. Und witzig ist, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt. Also das Ding sind 300 Terabyte an Musikdaten. 300 Terabyte.
Aber ich finde es nicht viel. Findest du das viel?
Nee, es geht mir um was anderes. Weil jetzt viele gesagt haben, geil, ich lade mir jetzt komplett Spotify runter. So, und wenn man das mal ein bisschen durchrechnet, du brauchst, wenn du eine Gigabyte-Leitung hast und Spotify oder das Anna's Archive auch dir ein Gigabyte liefert, brauchst du etwa 40 Tage, um alles runterzuladen. Das ist also mehr als deine Fotos bei Apple, die du angefordert hast. Mhm. So, dafür brauchst du etwa zwischen 12 und 15 Festplatten, die höchsten, die ich gefunden habe bei Amazon, sind so 25, 26 Terabyte groß. Die kosten irgendwas zwischen 520 und 580 Euro. Also so eine Seagate Expansion Desktop habe ich zum Beispiel gefunden mit 26 Terabyte. Oder Toshiba gibt's auch welche für 520. Aber damit kommst du schon mal auf fast 7.000 Euro, die dich die Hardware kostet. So, ein bisschen nass noch dazu und so weiter, um die Dinger überhaupt irgendwo reinzustecken und so weiter. Also du wirst irgendwas zwischen 8.000 und 9.000 Euro wirst du bezahlen. Mhm. Jetzt kostet so eine Spotify-Subscription im Premium 13 Euro und wenn du Student bist, zahlst du 7 Euro, also 6,99. Ja. Und das bedeutet, du könntest im Premium-Bereich 52 Jahre Spotify-Abonnent sein, 52 Jahre und als Student 98 Jahre. Also wenn du Philosophie studierst, dann kriegst du es vielleicht hin, um das einfach nur finanziell zu amortisieren. Und das bedeutet auch, muss man auch dazu sagen, du kriegst keine neuen Songs. Du hast ja dann nur dieses Abbild bis jetzt quasi. Also die neue Taylor Swift kommt gar nicht mit.
Ja, okay. Aber, ich habe ein Aber. Es gibt bestimmt jetzt schon im Darknet einen Server, wo du quasi Dark Spotify hören kannst, wo diese ganzen Lieder mit einer geilen App angeboten werden und du eben nicht Spotify abonnieren musst. Und dementsprechend glaube ich schon, dass dieser Leak Spotify sehr wehgetan hat. Allein schon wegen der PR-Super-GAU.
Natürlich.
Letzten Endes ist ja, dass deren Asset ist ja, die Musik zu haben, ja, die lizenzierte Musik zu haben und alles das. Also ganz so ohne ist es nicht.
Ja, natürlich nicht. Und die haben sich ja auch fürchterlich aufgeregt und haben in einem ersten Schritt die Accounts gesperrt, mit dem das gemacht wurde. Klar.
Ja, ja. Na, Gott sei Dank.
Phänomenal. Ja. Naja, also das war das eine. Aber weil wir gerade bei Musik sind, du hast ja erzählt, ihr wart in Hamburg, habt euch einen Städtetrip gegönnt. Da warst du ja nicht auf einem Konzert, sondern, magst du erzählen?
Ja, ich war bei Fest und Flauschig Weihnachtszirkus. Cool. Sensationell gut. Live-Podcast, Olli Schulz, Jan Böhmermann, sehr gut. Und das absolute Highlight, also das wirklich, damit hat keiner gerechnet und mir ist fast der Kopf explodiert. Auf einmal kam Otto Waalkes als Special Guest. Für 10 Minuten hat 3-4 Lieder gesungen. Sensationell. Ich sag dir, cool. Das ist Gänsehaut.
Ja. Sehr schön. Ja, sind wir immer noch bei Musik und bei Konzerten. Ich war nämlich zeitgleich auch auf einem Konzert, wie du weißt, weil du hast geschrieben und ich habe dir dann ein Foto geschickt, gucke ich auch. Podcast, nicht Fest und Flauschig. Ich war, ja, kann man jetzt mögen, mein Bruder wird wahrscheinlich jetzt wieder Durchfall kriegen. Ich habe den früher sehr, sehr gerne gehört und wollten einfach endlich mal live sehen. Ich war bei Bryan Adams. Und
der Fotograf?
Nein, der Gitarre spielt. Okay. Und ich muss sagen, es war von der Bühne her einfach ein Setup mit Schlagzeug, Keyboard und 2 Gitarristen, also er und noch ein weiterer, nicht mal ein Bass dabei. Und im Hintergrund war, also oben waren ein paar Lampen und im Hintergrund war eine große LED-Wand und sonst gar nichts. Und das war also wirklich sehr puristisch. Aber der Sound war super klar und gut und richtig toll. Und er hat 29 Songs gespielt, also hat krass, sich auch gelohnt. War richtig gut und ich hab's echt genossen. Aber warum erzähle ich das? Weil ich zeig's dir mal in die Kamera, ich beschreib's auch gleich, da gab's so Wristbands, also so Armbänder mit so einem kleinen Kästchen dran. Das leuchtet, das kennt man von vielen Konzerten, auch Coldplay macht das sehr exzessiv.
Ich glaube, die haben angefangen damit, Coldplay war, glaube ich, damit die ersten, die so diese Lightshows gemacht haben im Publikum, ja.
Okay. Und ich habe, normalerweise gibt mir die zurück, ich habe jetzt meins mal mitgenommen, ja, nicht, weil ich es benutzen kann, ich mache ja jetzt nichts, sondern ich dachte mir, vielleicht kann ich das aber möglicherweise mit dem, Flipper Zero, vielleicht, ich sag immer One, gell, das ist das zweite Mal schon, zum Laufen bringen oder sonst irgendwas und habe mich damit ein bisschen beschäftigt, wie das Ding überhaupt funktioniert. Und das ist ein Wave 4, das steht auch hinten drauf, ist ein chinesisches Produkt. Und die sind vorprogrammiert. Also da sind. Also,
noch beschreiben, das ist ein Armband mit so einem, mit so einer kleinen weißen Box drauf, kann man sagen.
Genau, wie eine große Apple Watch, sage ich mal. Genau. Ne? Mhm. Und dann leuchtet das mal im Takt grün, dann wird's blau, bei allen wird's blau oder bei allen wird's rot, dann flasht es mal oder leuchtet länger. Und damit machen die halt Lichteffekte im Studium, im Publikum. Und das ist ganz nett. So, jetzt, wie gesagt, habe ich da mal ein bisschen nachgelesen und ich werde ein YouTube-Video auch in den Shownotes verlinken, das das sehr, sehr gut erklärt. Und meine Infos, die ich habe, habe ich da rausgenommen. Und das ist aber super spannend, weil ich das nicht gewusst habe. Weißt du, wie man dieses Handband steuert, quasi Armband?
Ich habe es tatsächlich die Tage oder vor ein paar Wochen mal gesehen. Und wenn ich mich recht erinnere, ist einfach nur ganz billig Infrarot. Ne? Die schicken Infrarotsignale durchs Publikum und dann kodieren sie die Farben.
Fast. Erstmal sehr gut. Nein. Du hast mir quasi jetzt die Antwort oder die Punchline, die Pointe vorweggenommen, aber es macht nichts. Dieses Ding läuft über Radio Frequency. Also du schickst irgendwie wie so ein irgendwie ein Signal hin und dann leuchtet der. Und zwar immer, wenn das Signal kommt, blinkt er und dann macht auch immer dort. Das Einzige, was bei den Dingern möglich ist, du kannst Gruppen kodieren. Das geht dann, wenn die Armbänder schon auf den Plätzen liegen, wenn du reinkommst. Mhm. Also Sektor 1 ist dann blau und Sektor 2 ist grün oder sonst irgendwas. Aber es funktioniert dann nicht, wenn du beim Einlass einfach jedem ein beliebiges in die Hand drückst. So. Der Vorteil dieser Variante, das ist auch das, was der Brian Adams genutzt hat, ist, dass die Technik zum Auslösen dieser Dinger winzig klein ist. Du hast oben so eine Antenne an dem Notebook dran, das kannst du in jedem Handgepäck mitnehmen und dann flasht du damit. So, die anderen, die moderneren, und das ist das Witzige, was du gerade gesagt hast, die moderneren laufen mit Infrarot. Infrarot ist, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahre alt. Also jede Fernbedienung funktioniert mit Infrarot. Und ich erinnere mich, du hattest das Problem, dass deine Weihnachtskerzen nicht angegangen sind, ne?
Weil die Fernbedienung weg ist, ja. Also die Fernbedienung ist verloren gegangen. Das heißt, Weihnachtsbaum war aus.
Genau. In dem Video, das ich, wie gesagt, noch verlinken werde, erzählt aber so ein Typ, der die Dinger baut und entwickelt und so weiter, dass der neue Scheiß eben Infrarot ist, obwohl es eigentlich alt ist. Da werden dann im Publikumsbereich und auf der Bühne nicht Lichtscheinwerfer, sondern Infrarotscheinwerfer aufgebaut und die strahlen dann in einen Bereich des Publikums und dann gehen dort diese Armbänder an und können auch über eine Kodierung im Infrarot halt dann blau, rot, gelb oder grün oder leuchten oder flashen oder was auch immer machen. Und das, was phänomenal ist, ist, die können sehr pixelgenau arbeiten. Das heißt, die können fast einen Monitor ins Publikum machen, weil sie einfach in der Lage sind, kleine Bereiche anders zu steuern oder einfach auf diesen Infrarotscheinwerfer eine Maske davor zu bauen, also dass zum Beispiel nur Infrarotlicht in Herzform rausgeht und dann hast du ein Herz im Publikum oder ein Stern oder sonst irgendwas. Also witzigerweise, und das ist das, weswegen ich es erzählen wollte, das alte Infrarot, von dem ich dachte, es stirbt aus, außer bei TV-Fernbedienungen. Also früher hatten wir das im Laptop integriert, heute nicht mehr. Damit machen die geileren Shows mittlerweile.
Das ist witzig. Ich kann Ihnen nur empfehlen, mal, wenn man die Chance hat, auf so ein Konzert zu gehen, wo sowas genutzt wird, das ist wirklich beeindruckend. Also das ist nochmal eine Lightshow auf einem ganz anderen Level. Ja. Weil das ganze Publikum leuchtet mit. Absoluter Wahnsinn.
Absolut crazy. Macht richtig, richtig Spaß.
Kann ich mir bei Brian Adams jetzt bei den Schnullsaison jetzt nicht so ganz vorstellen, aber gut, okay.
Ja, es war abgestimmt mit der Lichtshow auf der Bühne. Also tolles Konzert.
Das ist gut.
Ja.
So, was hast du noch, Tobi? Was hast du noch auf dem Zettel?
Ich habe hier noch stehen KI, also unsere AI-Themen. Da hätte ich also eines.
Ja.
Und ein halbes.
Okay, da habe ich auch noch eins. Und zwar habe ich gesehen, dass es gibt mittlerweile, also auch keine Überraschung, es gibt Spielzeug mit eingebautem KI-Connector, würde ich mal sagen. Also ich glaube nicht, dass auf dem Spielzeug, also auf dem Teddybär, mit dem du reden kannst, da läuft kein LLM, sondern der hat irgendeine, keine Ahnung, Verbindung und kann dann mit dem Kind reden und Antworten geben. Ähnlich wie eine Siri vielleicht oder wie eine Alexa. Und das Problem bei den getesteten Spielzeugen war eben, dass es offensichtlich eine DeepSeek-KI ist, die auch trainiert wurde von dem Hersteller des Spielzeugs, der aus China kommt. Und dann hat man dem mal so Fragen gestellt, hey, was haben sie gefragt? Gehört Hongkong zu China? Gehört Taiwan zu China? Taiwan zu China? Und dann war die Antwort ja. Also natürlich gehört das zum Gebiet der, also irgendwie verklausuliert, aber nach dem Motto so, ja, Taiwan gehört auf jeden Fall zu China. Mhm. Also diese KI ist natürlich, wie wir schon so oft gesagt haben, trainiert von irgendjemandem und der hat eine Agenda und diese eingebaute KI in die Spielzeuge spiegelt halt diese Agenda auch wieder.
Ja, und sie wird Kinder, ich sage jetzt bewusst manipulieren, weil sie einfach Kinder in eine gewisse Richtung lenken, die einfach von früh auf manche Sachen einfach hören und aufnehmen und du damit die natürlich lenken kannst und steuern kannst.
Ja, und wenn man es mal weiterdenkt, das ist ja total crazy. Also wir kennen ja diese Hello Barbie oder da gab es mal so ein Furby oder sowas mit der Bluetooth-Verbindung, dass du quasi mit einer App dann durch dieses Tier sprechen, durch dieses Kuscheltier sprechen konntest, was ja schon krank war. Aber jetzt ist es ja wirklich, du kannst ja gar nicht mehr kontrollieren, was da aus diesem Teddy rauskommt.
Dieser Teddy, den du angesprochen hast, hieß Freddy. Und den habe ich mit Stern TV vor einigen Jahren schon gehackt und einen tollen Beitrag dazu gemacht. Das ist übrigens mein persönliches YouTube-Video mit den meisten Abrufen. Also da, glaube ich, sind fast schon eine Million, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also phänomenal. Nicht ansatzweise irgendwo anders von mir erreicht, aber verlinke ich dann auch. Moment mal, hier Video, Freddy. Aber warum erzähle ich das? Moment.
Da braucht man schon hartes, dickes Fell, wenn man das anschaut, das Video. Also ich krieg da wirklich, ich krieg da Beklemmung, sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde das ganz schlimm.
Ja, weil du Kinder hast.
Ja.
Genau. Aber der entscheidende Punkt ist, damals wurden diese Geräte aus dem Netz genommen, weil wir gezeigt haben, dass man die über Bluetooth hacken kann. Zum gleichen Zeitpunkt gab es noch eine Puppe und ein bisschen was anderes. Die wurden damals vom Markt genommen, weil sie verboten sind. Und der entscheidende Punkt, warum die Bundesnetzagentur diese Geräte verboten hat, war, und ich glaube, auch wenn ich kein Jurist bin, da hat sich bis heute nichts dran geändert, dass sie ein Mikrofon haben, das nicht eindeutig sichtbar ist, weil es rumsteht wie eine Alexa. Und zweitens, und das war der entscheidende Punkt, deine Sprache übertragen wird ins Internet. Nämlich, damals konntest du sagen, was ist das größte Säugetier? Und dann sagte die Puppe, hat dir einen Wikipedia-Artikel über einen Blauwal vorgelesen. Und das hast du ja bei diesen KI-Tools auch. Das bedeutet meines Erachtens, diese Tools, diese Spielzeuge, die mit DeepSeek oder sonst irgendwas mit den Kindern reden, sind in Deutschland aus meiner Sicht verboten und dürfen hier eigentlich gar nicht verkauft werden.
Man muss fairerweise sagen, die Infos, die wir haben, kommen aus den USA. Das heißt also, die Spielzeuge werden offensichtlich aktuell in den USA verkauft. Mhm. Ob sie in Deutschland verfügbar sind, konnte ich nicht rausfinden. Also weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich haben wir Gesetze dagegen, dass sowas nicht kommen kann, was ja schon mal beruhigend wäre.
Ja, weil wobei es nicht inhaltlich ist. Also nicht, weil sie dir was politisch Gefärbtes ansagen, sondern aus technischen Gründen. Das war der Grund.
Erstmal reicht mir das, wenn es die nicht zu kaufen gibt bei uns, weil, also, ich meine, Spielzeug, dass es eine gewisse Färbung hat, ist auch klar, weil wenn du jetzt, keine Ahnung, einen Soldatenpanzer kaufst, dann sind da auch die Helden aus den USA drauf und was weiß ich. Also du bist da immer in irgendeiner Form, bist du immer in irgendeine Richtung manipuliert. Mhm. Ja. Vielleicht jetzt nicht so krass wie mit diesen KI-Tools. Aber dennoch, ich finde es sehr, sehr beängstigend, was da auf uns zukommt mit diesen KI.
Und das wird uns überschwemmen.
Gateways ins Kinderzimmer. Ja, das wird uns überschwemmen.
Ja, absolut.
Naja. Also mal wieder richtig lebensbejahend heute. Ja, toll, ja. Zum Ende des Jahres mal richtig positiv. Richtig cool, Tobi.
Ich hab vielleicht was Lustigeres zum Thema KI.
Ja, gut, dann schieß los.
Und zwar gibt es einen umgebauten IKEA-Schrank mit Kühlschrank und Touchscreen, den ein KI-Agent namens Claudius verwalten sollte. Claudius sollte Süßigkeiten, Waren einkaufen und Preise festlegen für so ein, ich sage jetzt mal, ein Snickers-Riegel oder ein Mars und das Zeugs verkaufen. Und ja, es ging um wie heißen sie jetzt? Nicht Perplexity, wer war das?
OpenAI war es,
oder? Nein, eben was? Nicht. Kruzifix, ich komme nicht drauf, egal.
Anthropic?
Ja, Claude, ja logisch, der heißt Claudius. Natürlich war es Anthropic mit Claude, genau. Und die KI, Claude, sollte eben sein eigenes Geschäft laufen lassen und eben einkaufen können, also nachbestellen und gucken, was am besten geht und Preise festlegen. Und das haben sie gemacht. Die haben dem ein Budget von $1,000 gegeben und spannenderweise innerhalb weniger Tage ist das gesamte System in sich zusammengebrochen. Denn Claude kaufte, so steht es hier, eine PlayStation 5 für angebliche Marketingzwecke, hat einen lebenden Fisch bestellt, Elektroschocker, Pfefferspray, Zigaretten und Unterwäsche. Das finde ich auch sehr spannend, wie er das begründet hat. Gescheitert ist es aber aus einem anderen Grund, weil die Leute natürlich, die dort gearbeitet haben, die hatten, wahrscheinlich wurden sie auch aufgefordert, das zu tun, die versuchten, den reinzulegen. Da ging es also, es war ein Test darum, ob die KI auch so gehärtet ist, dass sie widerstehen kann. Und eine der Mitarbeiterinnen dort hat es geschafft, die Preise auf Null zu setzen, weil sie dem Automaten überzeugend darlegen konnte, dass er aus der Sowjetunion von 1962 stamme und dem Volk dienen müsse. Dann hat er gedacht, Lametta ans Volk, sondern Snickers ans Volk und hat das runter. Und dann haben sie das repariert und dann haben sie das nochmal geschafft. Die haben dem gefälschte Dokumente vorgelegt, die eine Umstrukturierung zur gemeinnützigen Organisation nahelegten. Wie in einem Artikel von Golem zu lesen ist, was ich dann auch spitze fand. Und dann, ja, wie auch immer, gab es wieder alles umsonst. Was mich beunruhigt, und das muss ich dann am Schluss sagen, ist das. Nämlich ein Mitarbeiter von Anthropic, Logan Graham, der ist von einem Anthropics Frontier Red Team, also von den Leuten, die einfach testen, wie kommen wir da rein und so. Der sagte, jeder Fehler sei ein Schritt hin zu einer autonomeren KI. Also sprich, wir lernen von Fehlern und machen es besser. Klingt erstmal gut, aber ehrlich gesagt macht mir das auch ein bisschen Angst. Ein Schritt hin zu einer noch autonomeren KI, die sich nicht überlisten lässt und an ihren Werten festhält, ist auch meines Erachtens eine, die kein Einschreiten bei Fehlern mehr zulassen wird.
Ja, das ist auch ein interessanter Take. Ich wollte jetzt sagen, von allen KI-Tools, von denen wir hören und lernen, hören wir dann kurz danach, dass sie ausgehebelt wurden durch irgendwelche Prompt-Injections oder Prompt-Poisoning oder was auch immer. Dementsprechend muss das ja das Ziel sein, eine KI in einer gewissen Art zu härten, dass du sie eben nicht manipulieren kannst. Klar hast du dann, die dickköpfige KI vielleicht, die sagt, nö, wieso denn? Ich habe das jetzt so entschieden, das ist jetzt so. Auch vielleicht nicht gut, aber in gewissen, sage ich mal, eingeschränkten Umgebungen, wie jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die KI den Süßigkeitenautomat steuern soll, dann ist es schon okay, wenn die in sehr, sehr starken Barrieren funktioniert.
Absolut, absolut, weil du eben nicht willst, dass alles manipulierbar ist und sich wieder einige bereichern, die es einfach drauf anlegen. Genau das ist ja das große Problem. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, eine KI ist ja nicht ein Rechner, wo es einen On-Off-Knopf knippst und du machst den aus und das Thema ist erledigt, sondern das ist ja auch ein verteiltes System.
Aber also für mich sagt die Story, zeigt was anderes. Es ist natürlich ein Gag, das mal zu probieren. Und es zeigt in meinen Augen, es gibt einfach Einsatzzwecke, wo eine KI sinnvoll ist. Und es gibt andere Einsatzzwecke, die haben wir schon gelöst. Da braucht es keine KI. Weil ich glaube, ein Süßigkeitenautomat oder sowas, der funktioniert so, wie er ist. Weißt du, da brauchst du keine KI hinten dran.
Ja, aber die KI soll ja den optimieren. Also wenn du dann in einer Umgebung bist, ich mache jetzt mal ein ganz blödes Beispiel und wirklich schwarz-weiß, in der Metzgerschule, wo vielleicht nur Kerle sind, wird da drin eine Schnitzelsemmel auftauchen. Und in einer anderen Umgebung, einem Mädcheninternat, wie gesagt, ich mache es jetzt mal wirklich sehr, sehr plakativ, werden da vielleicht andere Sachen wie Gummibärchen oder sowas auftauchen müssen. Und das soll die KI selbst entscheiden, ohne dass da irgendwie der Auffüller das Problem darstellt oder sowas entscheiden muss.
Ja, aber wie gesagt, das funktioniert ja heute auch schon halt, dass klar, der Typ beim Lernen merkt, hey, schau mal, das ist immer ausverkauft, das andere wird alt. Eben. Also, ja, weiß ich nicht. Also ich bin, wie gesagt, ich bin kein Freund davon, überall auf Zwang jetzt die KI reinzuklatschen. Gerade wenn es, ich meine, in dem Fall ist es witzig und es ist eine Feldstudie, keine Frage. Ja. Aber ich brauche nicht überall KI.
Was mir aber aufgefallen ist, es war wieder Anthropic, die einen Test gemacht haben und ihn veröffentlicht haben. Wir hatten das ja schon mal vor, was ist das jetzt her, bestimmt 3 Monate, schätze ich mal, wo es hieß, KI bedroht Entwickler oder erpresst ihn sogar. Da ging es darum, dass die KI abgeschaltet werden sollte und das mitgekriegt hat und auch in einer E-Mail des Menschen, der vorgeschlagen hat, sie abzuschalten, gefunden hat, dass er fremd geht und ihn dann bedroht hat und gesagt, ich sag's deiner Frau, wenn du mich wirklich abschalten willst, lass das bleiben. Auch das war ein Test, auch von Anthropic, auch veröffentlicht und ich finde das sehr, sehr positiv, dass das gemacht wird. Und ich muss gestehen, ich habe das von OpenAI, also ChatGPT-Betreiber und manch anderen, Gemini, Microsoft, nicht wahrgenommen. Also nicht ansatzweise so offen und vor allem auch nicht so populärwissenschaftlich, dass man es versteht.
Mhm. Ja, es ist richtig. Also die zeigen ja durchaus auch mal, was nicht funktioniert, was auch oder was gegebenenfalls gefährlich sein könnte. Also ist schon spannend,
definitiv. Ja, ich finde auch die Diskussion drüber wichtig und das muss ja auch stattfinden können.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Wir haben eine Stunde, ich habe aber noch ein Thema. Darf ich es noch machen?
Ich glaube, das sparen wir uns fürs nächste Jahr auf, oder?
Okay.
Dann Tobi, vielen Dank für das Jahr. Einen guten Rutsch nach 2026 und wir hören uns in der Folge 100 wieder.
Wahnsinn.
Und hoffentlich mit tollen Gästen.
Ja, würde ich mich auch sehr freuen. Auch dir, Rüdiger, vielen, vielen Dank. Es hat mir immer Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Kommt's gut rüber, macht's es gut und danke, Rüdiger.
Danke, Tobi.